Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Vielleicht ist auch Ihnen dieser Tage das ein oder andere Video begegnet, das vor den neuen RNA-Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 warnt und große Ängste schürt. Da würde Erbmaterial gespritzt, heißt es zum Beispiel, das unsere Zellen und am Ende den ganzen Menschen genetisch verändern könnte. So viel vorweg, Impfstoffe wie die von BioNTech und Moderna, die in den letzten Tagen für so viel Wirbel gesorgt haben, werden uns nicht genetisch verändern. Aber die Frage nach der Sicherheit der Impfstoffe ist sehr relevant und die werden wir uns jetzt näher anschauen. Zugeschaltet ist meine Kollegin Christine Westerhaus. Christine, das Wirkprinzip des RNA-Impfstoffs ist ja, dass RNA gespritzt wird, der in unseren Zellen ein Virus-Eiweiß produziert, das dann das Trainingsprogramm des Immunsystems anstößt. Muss die RNA sich zu diesem Zweck in unsere DNA, also in unser Erbmaterial, einbauen?
Nein, diese DNA oder diese RNA, die enthält ja quasi nur die Bauanleitung für bestimmte Virus-Eiweiße. Und die Maschinerie der Körperzellen, die nutzt dann diese Vorlage, um Virusproteine herzustellen. Die RNA, die gelangt also gar nicht erst in den Zellkern, also dorthin, wo die Erbsubstanz der Körperzellen liegt. Der Zellkern, der ist auch noch extra durch eine eigene Membran von der Zelle abgetrennt und durch diese kann die RNA von sich aus auch gar nicht hindurch. Außerdem ist es so, dass die Zellen des menschlichen Körpers eine RNA niemals in eine DNA umwandeln können. Es gibt zwar bestimmte Viren, die das können, aber der menschliche Körper, der besitzt einfach nicht die Enzyme, die dazu nötig wären. Und ich habe mich darüber vorhin auch noch mit zwei Forschern unterhalten und beide sagten, dass es eigentlich ausgeschlossen ist, dass sich diese bei der Impfung verabreichte RNA irgendwie in das menschliche Erbgut einbauen kann.
Könnte die gespritzte mRNA irgendwo anders hinwandern und andere Zellen beeinflussen?
Auch das halten Forscher für ausgeschlossen. Das passiert mit körpereigener RNA im Übrigen auch nicht. Also diese RNAs, die sind ziemlich instabil und das ist wohl auch der Grund, warum diese Impfstoffe bei sehr tiefen Temperaturen gelagert werden müssen. Also der Impfstoff der Firma BioNTech beispielsweise, der muss ja bei minus 70 Grad Celsius gelagert werden.
Bisher wurden in den Studien nur leichte Nebenwirkungen beobachtet, Rötungen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen, leichtes Fieber. Was könnte denn darüber hinaus noch theoretisch auftreten?
Also in jedem Fall ist es so, dass es bislang keine Erfahrungen gibt mit RNA-Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Und ich habe mich darüber vorhin mit dem Impfstoffforscher Leif Erik Sander von der Berliner Charité unterhalten. Und er sagt, dass Autoimmunreaktionen des Körpers bei Impfungen grundsätzlich schon ein Problem sein können. Also diese Autoimmunreaktionen, das sind quasi Angriffe des Immunsystems gegen körpereigene Strukturen. Also der Körper greift sich selbst an, weil er denkt, dass diese körpereigenen Strukturen Fremdkörper sind, die er bekämpfen muss. Und dieses Phänomen, das kann eben auftreten, wenn bestimmte Virusproteine oder auch Bestandteile in bestimmten Impfstoffen zufällig eine sehr ähnliche molekulare Struktur haben wie körpereigene Rezeptoren oder ähnliches. Und wenn jetzt jemand mit solchen ähnlichen Eiweißen geimpft wird, dann kann es eben passieren, dass das Immunsystem scharf gemacht wird gegen körpereigene Strukturen. Und das will man natürlich unbedingt vermeiden. Es ist jetzt aber nicht so, dass RNA-Impfstoffe hier per se gefährlicher sind als beispielsweise Impfungen, bei denen Virusproteine oder abgestorbene Viren verabreicht werden. Autoimmunreaktionen, die können einfach ganz allgemein bei Impfungen nicht ganz ausgeschlossen werden.
Gibt es denn Möglichkeiten, solche Wechselwirkungen vorherzusagen?
Nein, leider nicht. Also es ist tatsächlich ein unglücklicher Zufall, wenn so etwas passiert. Und das kann man eigentlich nur durch klinische Studien mit sehr, sehr vielen Teilnehmern und sehr langen Beobachtungszeiträumen herausfinden. Solche Nebenwirkungen, die sind aber extrem selten, muss man sagen. Also manche erinnern sich vielleicht noch an die Schweinegrippe. Damals hat der Impfstoff Pandemrix bei Menschen mit einem sehr speziellen genetischen Marker zu Narkolepsie geführt, einer Art Schlafkrankheit. Und hier gab es bei etwa 60 Millionen Impfstoffdosen, die weltweit verabreicht wurden, etwa 1300 Fälle, in denen Menschen eine Narkolepsie entwickelt haben. Also selbst wenn man jetzt 100.000 Menschen vorher getestet hätte, dann wäre diese Nebenwirkung möglicherweise nicht aufgefallen, weil sie ja auch zeitversetzt auftrat. Also manche Menschen haben erst Jahre später einen Zusammenhang zwischen ihrer Müdigkeit und der Impfung hergestellt.
Warum verlangen die Zulassungsbehörden dann nur eine Nachbeobachtungszeit von 2 Monaten? Müsste man da nicht viel länger abwarten?
Also das ist eine sehr schwierige Frage. Natürlich wäre es für die Sicherheit des Impfstoffs besser, wenn man jetzt mehr Menschen testet und länger nach der Impfung beobachtet. Doch das würde bedeuten, dass es länger dauern würde, bis die allgemeine Bevölkerung geimpft werden kann. Und hier sagen Medizinerinnen, dass das Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs oder bleibender Organschäden einfach höher ist als die Gefahr, dass die Impfung zu schweren Nebenwirkungen führt, die in den klinischen Studien bislang nicht aufgetreten sind. Und das muss man eben gegeneinander abwägen. Was aber diskutiert werden sollte, und das hat auch live Erik Sander ganz klar gesagt, das ist der Nutzen einer Impfung für Kinder und Jugendliche. Denn eine SARS-CoV-2-Infektion, die verläuft ja bei Kindern in den meisten Fällen harmlos. Also sollte abgewogen werden, ob man Kinder tatsächlich sofort impfen sollte.
Christine Westerhaus über die Sicherheit von RNA-Impfstoffen. Danke dir.